Schön, dass ihr da seid zu Bibelkunde Altes Testament, Einleitung ins Altes Testament. Machen wir. Wir starten wieder. Ich nehme euch ein bisschen wieder hinein in das Alte Testament. Wir sind im vierten Buch Mose. Ich habe mir gedacht, ich mache das so, dass ich einen kleinen Test wieder mit euch mache und so euch daran erinnere, was haben wir bis jetzt gelernt, was ist hängen geblieben. Der rote Faden durch das vierte Buch Mose. Nochmal, was ist Inhalt vom ersten Buch Mose? Erwählung und Berufung. Das zweite Buch Mose? Erlösung. Wenn wir heilsgeschichtlich denken, dann ist das Bild der Erlösung. Das dritte Buch Mose? Rechtfertigen, Heiligung. Sehr gut. Und das vierte Buch Mose? Bewährung, Prüfung, Bewährung des Glaubens. Eigentlich die ganze Heilsgeschichte in der Tora, bis dann fünfte Buch Mose, da kommen wir hin, das ist dann die Vorbereitung oder dann für das verheißene Land ist dann die neue Generation. Aber dazu kommen wir noch. Also wir sind morgen in dem vierten Buch Mose und ich möchte einfach nur kurz erinnern, so wie die fünf Bücher Mose in sich selbst ihre Etappen haben und ihre Botschaft und einzelne Aussagen, so gibt es auch im vierten Buch Mose einen roten Faden. Wir haben drei Teile, also in drei Teile können wir das vierte Buch Mose gliedern. Nochmal, die ganzen Gliederungen, die ich mache, das sind meine Perspektiven, wie ich diese Briefe sehe und wie ich sie einteile. Die sind weder inspiriert, noch heißt das ist der erste Teil, der zweite, der dritte Teil. Das sind für mich Hilfestellungen, um den Inhalt und die Botschaft der jeweiligen Briefe zu verstehen. Es gibt dann Lehrer und Ausleger, die haben dann fünf Teile oder wie auch immer, je nachdem, unter welchem Gesichtspunkt man das betrachtet oder wie man das Buch auch versteht, wird man es gliedern. Und das sind halt so meine kläglichen Versuche, diese einzelnen Bücher zu verstehen. Also drei Teile. Wer weiß noch, was ist der erste Teil? Um was geht es im ersten Teil? Ganz genau. Super. Es geht um die Vorbereitung. Und zwar die Vorbereitung für die Wüstenwanderung, ganz genau. Beginnt mit der Zählung und so startet das für das Buch Mose. Deswegen heißt das auch, wie nennt man das nochmal, das vierte Buch Mose? Genau, Numeri, also die Zählung, weil es beginnt mit der Zählung. Und da sind wir eben den Weg schon gegangen und haben uns die ersten 10 Kapitel von der Zählung uns intensiver angeschaut. Was braucht es alles an Vorbereitung, an der Offenbarung Gottes, um in der Wüste sozusagen überleben zu können, ja, in der Wüstenwanderung. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil, um was geht es da? Entschuldigung, ja, das selbst die Wüstenwanderung, ganz genau. Kapitel 10 bis Kapitel 25 haben wir diese Wüstenwanderung. Und da haben wir die eigentliche Prüfung und die eigentliche Läuterung des Volkes, ja. Alle sind aus Ägypten ausgezogen. Schlag mich mit mir Hebräer nochmal kurz. Hebräer Kapitel 3, das fasst uns gut zusammen. Und 1. Korinther 10 gucken wir uns ganz kurz als Einstieg nochmal in diesen Hauptteil. Also Hebräerbrief. Habe ich hier. Hebräer 3. Ich lese ab Vers 7, okay? Das nimmt uns da hinein und zeigt uns gut, was die Botschaft des vierten Buch Mose ist. Hebräer 3, Vers 7. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Wie in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste. Also das ist die andere Umschreibung, Prüfung und Läuterung, das ist der Tag an der Versuchung in der Wüste. Da gilt die Stimme des Heiligen Geistes, wie er da redet, sich nicht zu verhärten in dem Herzen, wenn Gott da redet. Wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Also diese Zeit der Wüstenwanderung ist nicht nur so, dass Gott sie auf die Probe stellt, sondern sie stellen auch Gott auf die Probe. Das ist eine Prüfung in beide Richtungen. So, das eine ist, Gott prüft, ob sie Glauben haben, und das andere, sie prüfen Gott, ob er in ihren Augen sozusagen glaubenswürdig ist, ja, ob er sie wirklich bewahren kann, wirklich leiten kann, wirklich versorgen kann, wirklich schützen kann. Lohnt es sich, diesem Gott nachzufolgen? Lohnt es sich, diesen Gott zu haben? Und dann sagt man, nee, irgendwie jetzt hat er versagt, er hat mich enttäuscht, will mit dem nichts zu tun haben. So, und dann heißt es eben 40 Jahre. Deshalb zürnte ich in diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen. Sie haben aber meine Wege nicht erkannt. Also das heißt, diese Zeit der Wüstenwanderung ist eine Zeit, in der Gott seine Wege ihnen offenbart hat. Anders, wie sie sich wahrscheinlich gedacht haben und gewünscht haben, vorgestellt haben. Aber das ist die Zeit der Wege Gottes, an dem und in denen sie Gott erkennen sollen. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nie mehr in meine Ruhe eingehen. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott. Nur nebenbei, wirklich nebenbei, wir sind ja im vierten Buch Mose, ein Herz des Unglaubens sei und nicht werde. Guckt man da genau hin. Warum ist das wichtig? Wo ist der Unterschied? Darf ich euch so früh am Morgen schon so herausfordern, mitzudenken? Genau, das heißt, es ist nicht ein gläubiges Herz da und dann fällt es ab von Gott. Hebräerbriefschreiber sagt nicht, schaut zu, dass nicht euer Herz abfällt von Gott, sondern schaut zu, dass nicht diese Zeit der Wüstenwanderung etwas offenbart, nämlich, dass ihr ein Herz des Unglaubens habt. Nicht, dass in euer ein Herz des Unglaubens werde, sondern ein Herz des Unglaubens, ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott. Okay? Das ist fein, aber das ist sehr wichtig. Weil das wahre Volk Gottes, die kommen an. Und das ist die Wüstenwanderung. Das werden wir sehen. Und die Prüfung und die Läuterung zeigt sich darin oder liegt darin, dass es offenbart wird, wer wirklich ein ungläubiges Herz hat und wer kein ungläubiges Herz hat. Ich sage es nochmal, da zieht nicht das ganze Volk im Glauben aus und unterwegs fallen halt ein paar vom Glauben ab und am Ende sind es wenige, die dann gläubig hineinziehen. Und man sagt, boah, guck mal, die haben es geschafft, die Gläubigen. Die haben durchgehalten im Glauben. Sondern es sind alle ausgezogen und nicht alle, die da ausgezogen sind, hatten ein gläubiges Herz gehabt. Wenige waren es. Und die kein gläubiges Herz hatten, wurden in dieser Probung, in dieser Zeit offenbart und auch von Gott in das Gericht gestellt. Und gesagt, keine Ruhe, ihr bekommt keine Ruhe. Das ist eine andere Perspektive, auch eine andere, und auch allein diese Stellen zu lesen, dann auch im vierten Buch Mose, das kann uns sonst sehr, sehr verurteilen, gell? Ja, dann sind wir so schnell wieder bei, oh, ich darf nicht, sonst falle ich ab und so weiter. Aber lesen wir noch kurz weiter. Dann heißt es, sondern ermuntert einander an jedem Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhabe des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft, müssen wir doch festhalten, sonst gehen wir nicht ein. Woran erkennt man, ob jemand wirklich zu Gott gehört, zu Christus? Der hält fest. Liebe Geschwister, nochmal, das ist so wichtig. Es ist nicht so, durch das Festhalten kommen wir hinein, sondern derjenige, der ihm gehört, der hält fest. Das ist ein Kennzeichen, ein Offenbarungszeichen. Woran erkennt man, ob jemand wirklich gläubig ist? Trotz der Wüstenwanderung und der Leiden. Er bleibt dran. Warum? Er gehört Gott. Jetzt lesen wir weiter. Wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung. Welche haben denn gehört und sich aufgelehnt? Waren es nicht die alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? Welche aber zürnte er 40 Jahre? Nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welche aber schwor er, dass sie nicht mehr in seine Ruhe eingehen sollten? Wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren? Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. So, das ist natürlich eine klare Zusammenfassung. So, was Hebräerbriefschreiber sagt nochmal, guckt euch an, wer sind da, wer ist da ausgezogen, wer war mit Mose, wer war in der Wüste und wer ist da hineingegangen, wer nicht und wer sind sie hineingegangen? Ungehorsam. Und was ist Ungehorsam? Unglauben. Diese Dinge werden in zusammengebracht. Und das ist im Prinzip das vierte Buch Mose. Es offenbart den Ungehorsam, es offenbart den Unglauben. Und das in einer präzisen, klaren, deutlichen Art und Weise, sogar erschreckend, ja, wird klar, was bedeutet, an Gott zu zweifeln, Gott nicht zu glauben und Gott nicht nachzufolgen. Was bedeutet Glaube, was bedeutet Nicht-Glaube? Und dieser Glaube wird in dieser Wüste geläutert und geprüft. Und da sind wir in. Ich, als Beispiel noch ganz kurz, das ist 1. Korinther, Kapitel 10. Da erklärt Paulus auch uns nochmal, was in diesem vierten Buch Mose uns beschrieben wird. 1. Korinther 10. Ich mag das bei Paulus, der hat immer dieses, ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis seid. Und das ist in seinen Briefen so oft. Und das ist sein Bemühen. Er sagt, ich will, dass ihr diese Dinge versteht. Ich will, dass ihr das versteht und wisst, warum ist das alles passiert und so weiter. Wir sollen diese Dinge kennen und nicht einfach naiv sein. Und dann sagt er, denn ich will nicht, Kapitel 10, Vers 1, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer und auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise tranken und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Das ist schon eine Menge, was er sagt. Ich will, dass ihr das wisst, gell? Er sagt, die haben alle im Prinzip Anteil an wem gehabt? An Christus. Und schon damals haben sie in all diesen Schatten und Bildern und Vorläufern, die auf Christus hin gedeuten und vorbereiten und ihnen vor Augen mal, all das, was da geschah, ob die Wolkensäule oder die Feuersäule oder das Manna oder das Wasser und all diese Dinge, das sind alles Vorschatten und Vorläufer auf Christus. Vers 5. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen. Das ist sehr ernüchternd und erschreckend zugleich. Also ein paar hat er kein Wohlgefallen gehabt. Es gab einige, die lagen immer quer. Das ist, an den meisten, das ist das Erschreckende. Da ist die Lehre des Überrestes, und dass es wenige sind, die in das Himmelreich hineingehen. Und all das bewahrheitet sich. Und hier haben wir Schatten und Bilder, Vorläufer von dieser geistlichen Wahrheit. Also an den meisten von ihnen hat er kein Wohlgefallen. Denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge, und jetzt schaut mal, diese Dinge aber sind als Vorbilder. Als Vorbilder für wen? Für die Juden. Für uns ja nicht, zum Glück, wir sind ja Heiden, sind ja nicht zu dem Volk, gehören nicht dazu. Für uns, schreibt an wen? An die Korinther, Heiden. Für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen gierig sind, wie diejenigen gierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener wie einige von ihnen. Also jetzt sind bösig gierig, Götzendiener, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder zum Essen und zum Trinken und sie standen auf zum Spielen. Das ist ein Lebensinhalt gewesen. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben. Und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten. Interessant, gell? Als sie Gott versuchten, was sagt Paulus? Wen haben sie versucht? Christus. Das ist eine ganz andere Schau, ganz anderes Verständnis vom Alten Testament. Sie versuchten Christus. Als sie ihn, wir gucken ja, wir gehen ja gleich das vierte Buch Mose weiter. Da sehen wir, wie haben sie Christus versucht. Und dann heißt das, murrt auch nicht, also versuchen, Unzucht, Götzen, und dann ermurren. Das ist aber eins der Kennzeichen der Kinder Gottes.
Aber wenn du das jetzt so erklärst, ja.
Warum überhaupt denn die Ermahnung, gell? Ja, genau. Ich erkläre es dir gleich. Oder ich sag's dir sofort. Ich gebe dir ein anderes Beispiel und dann komme ich sofort darauf zurück. Wie rettet Gott uns? Die Bibel sagt, er hat uns vor Grundlegung der Welt in Christus. Epheser Kapitel 1, Vers 3, das steht einfach da. In den Römerbrief, das steht da. Wir sind vor Grundlegung der Welt erwählt. Und dann, als wir zur Welt kamen, sind wir ding, oh, ich bin erwählt. Und wir haben nie gesündigt, hatten nie ein Anliegen zu sündigen und sind immer Gott nachgefolgt, haben immer geglaubt und sind so ins Himmelreich hineingegangen, weil wir vor grundlegender Welt erwählt sind, weil wir seine Kinder sind vor grundlegender Welt. Also musste er uns nie arbeiten, nie ermahnen, nie schimpfen, nie korrigieren. Nee, obwohl wir vor grundlegender Welt erwählt sind, wie beginnt unsere Kindschaft? Er ruft und sagt, komm, tu Buße. Und jetzt passiert Folgendes, das Kind Gottes, es hört auf diese Buße. Wann, vielleicht dauert es ein Tag, eine Woche, ein Monat, ein Jahr, drei Jahre, vielleicht ein ganzes Leben, aber letztendlich, Gott bringt sein Kind dazu, Buße zu tun. Wie? Er wird hingehen und sagen, ich ermahne dich, ich bitte dich, hör auf. Ich kämpfe um dich. Und dann wird Lebensumstände ergeben und Prüfungen und Läuterungen, schwierige Situationen. Und sie werden das wahre Kind Gottes zum Glauben bringen. Nicht weg. Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn Gott in das Leben eingreift, prüfen und läuten. Die seien Kinder wird es näher zu ihm bringen, die nicht seien wird es wegbringen von ihm. Die würden sagen, mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Und die seien werden sich demütigen und sagen, oh Mann, stimmt, ich bin ein Sünder. Das ist der Unterschied. Von daher, so hat er uns gerettet. Durch Ermahnung und Bitten kehrt um. Jetzt, wie bewahrt er die Seinen? So, jetzt sind wir seine Kinder geworden und sagt er, ja, du bist erwählt, also kannst du machen, was du willst. Jetzt bist du gläubig, jetzt brauchst du keine Hilfe mehr, brauchst keine Ermahnung mehr, kommst ans Ziel. Nein, die Art und Weise, wie er uns ans Ziel bringt, ist genau so. Er ermahnt uns und er nimmt uns in Zucht und er sagt weiterhin, tu Buße, bekenne deine Schuld, räum aus, was zwischen den, leb nicht in Sünde. Und jetzt passiert Folgendes, ein Kind Gottes wird sich ermahnen lassen. Er wird Buße tun, er wird umkehren, er wird auf diesen Bußruf hören. Auch das kann einen Tag dauern, eine Woche dauern, einen Monat dauern oder ein Jahr oder vielleicht sogar ein ganzes Leben lang. Aber letztendlich wird Gott ihn dahin bringen, dass er ihn züchtigt, denn der er liebt, er züchtigte, damit wir nicht mit der Welt verloren gehen. Wo steht das? Hebräer Kapitel 12 und 1. Korinther Kapitel 11. Kontext vom Abendmahl. Wir sollen uns prüfen, denn wenn wir uns nicht prüfen, wird Gott uns prüfen. Und wenn er uns prüft, das ist nicht gut, dann wird er uns züchtigen. Warum züchtigen? Damit wir nicht mit der Welt verloren gehen und nicht damit wir gerichtet verloren gehen. Das ist die Art und Weise. Ich sage, die Art und Weise, wie Gott seine Kinder bewahrt und ein Ziel bringt, ist durch Zucht, durchs Feuer. Darum, was sagt Petrus? Erachtet es jede Versuchung, jede Erprobung als nicht etwas Fremdes, das mit euch geschieht. Achtet es als Freude, sagt Jakobus, sagt Petrus. Ja, warum? Ja, wenn du nicht gezüchtigt wirst, dann bist du nicht seins. Das ist die Art und Weise, versteht ihr? Und deswegen können wir es dankbar annehmen, obwohl sich das nicht gut anfühlt. Aber wir wissen, oh, Gott handelt an mir. Oh, er hat mich nicht aufgegeben. Dann hat er mich ja nicht aufgegeben. Voll gut. Und wenn er mich nicht aufgegeben hat, bin ich seins. Und das ist die Art und Weise, wie Gott sein Volk durchbringt, ist Zucht. Die Art und Weise, wie er aber die Ungläubigen offenbart, ist ebenfalls Zucht. Weil in diesem Feuer zeigt sich, was bleibt und was geht. So, die Schlacke fällt ab und das geht weg. Gold bleibt. Und wir sind gebaut aus Edelsteine und Gold und Silber, gell? Kostbare Steine im Bau seines Tempels. Okay, also das ist die Art und Weise und da sind wir mittendrin. Lass uns das noch kurz zu Ende lesen und dann sind wir voll vorbereitet und wieder hineingekommen in das vierte Buch Mose. Ich lese nochmal ab Vers 11, Kapitel 10, 1. Korinther. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild. Und ich mag diese Stellen, weil das für mich Schlüsselstellen sind zum Verständnis des Lesens der Bibel des Alten Testaments. Und wir sind, damit wir wissen, was lesen wir denn im vierten Buch Mose? Warum, obwohl wir keine Israeliten sind, warum gilt das uns, obwohl wir da nicht in der Wüste gewandert sind und nicht die Väter haben und so? Das geschah uns als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns. So klar, ist geschrieben für dich und für mich. Für uns über die das Ende der Zeitalter gekommen, kommen sein wird, dann irgendwann mal, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Das heißt, wir leben im letzten Zeitalter. Das ist nur das am Ende des Zeitalters. Der Herr steht vor der Tür. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Und dann sagt er, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über eure Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den, versteht ihr das jetzt? Warum der das jetzt hier schreibt? So, dieser Vers, Gott wird schon nicht über unsere Kraft versuchen. Er weiß, wie viel er seinen Kindern zumutet. Und darf ich so sagen, er wird euch so viel zumuten an Versuchen und Prüfungen, wo er weiß, das wird uns immer noch bei ihm lassen bleiben und wird nicht darüber hinaus, bei seinen Kindern, dass uns das wegtreibt. Ist das nicht gut? Ja, die Belohnung ist dann mächtig. Aber allein die Art und Weise, er weiß, was er mir tun darf, ohne dass ich mich an ihm ärgere. Ist das Wahnsinn, oder? Ohne dass er die Liebe aufs Spiel setzt mit mir. Das ist schon Wahnsinn. Und in all dem Leid.
Allerdings ist denn so, dass ich sagen kann, gut, dass du mich immer noch
liebst. Ja, und absolut richtig. Ja. Absolut richtig. Und das meine ich. Nicht, dass wir dann verzweifelt sind und, ich sag mal, ärgerlich über Gott. Oh, wieso macht er das? Wieso lässt er es zu? Aber es wird nicht über den Punkt kommen, wo wir sagen, ich will mit dir nichts zu tun haben. Das meine ich. Das ist dieser Punkt. Und da offenbart sich ein Kind Gottes und in diesem Maße. Und ich glaube sogar, das ist meine persönliche Überzeugung, dass Gott eben nicht an den Kindern Gottes so weit wirkt, er will es offenbaren, dass sie nicht sein sind, damit sie sagen, ich hasse dich. Okay, also gehen wir dann zurück ins vierte Buch Mose, wobei wir schon mittendrin sind. Und da kommt eben noch der dritte Teil und das gucken wir uns auch noch an, Kapitel 26 und 36. Jetzt habe ich vergessen, euch zu fragen, was da kommt, aber ich bin mir sicher, ihr wisst es. Vorbereitung für die Landeinnahme. Da kommt die zweite Zählung und dann schließt das sozusagen das vierte Buch Mose. Schaut mal, es beginnt mit der Zählung und als Vorbereitung für die Wüstenwanderung. Dann haben wir die Wüstenwanderung und wie viele sterben da? Fast alle. Und dann kommt nochmal eine Erzählung. Warum? Wer weiß es noch? Wer hat es gelernt? Ich will, meine Brüder, dass ihr nicht Unwissenheit seid. Wer weiß es? Warum kommt dann nochmal eine Erzählung, bevor in die Landeinnahme kommt? Wie viel gehen da hinein? Zwei? Josef und Kaleb? Fast die gleiche Zahl. Warum? Weil Gott sein Wort und seine Berufung nicht gereuen. Das heißt, er bewahrt sein Volk, das gleiche Volk von der Größe, das aus Ägypten ausgezogen ist. Das gleiche Volk zieht auch ein. Nur das gleiche in Anführungsstrichen, das war das Volk nach dem Fleisch und da zieht sein Volk nach dem Geist auf. Das waren Ungläubige und da ziehen Gläubige hinein. Er bringt sie dazu. Altes stirbt in dieser Wüste, eine neue Generation, Neues wird. Neues zieht da hinein. Also da haben wir einen Trost und zugleich auch nur in dieser, sag ich mal, Zählung halt, Stamm Ruben, so und viel Tausend und so weiter und Juda und dann denke ich, okay, kann man sich ja auch eh nicht merken, wie viel Zahlen und so. Das ist nicht geschrieben, damit wir uns alle Zahlen merken, es ist geschrieben, damit wir dann am Ende sehen, guck mal, Gott kennt jeden Einzelnen und er bringt sie da hinein. Von der Wüstenwanderung ist das natürlich nicht einfach nur so eine Steppe, wo nur Sand darum weht, sondern da gibt es auch Berge in dieser Wüste und auch manchmal schöne Flecken gibt es in dieser Wüste. Berg Sinai ist der Start, dann geht es in die Wüste Paran, dann in die Wüste Zin und dann in der Ebene Moab lagern sie, bevor sie dann ins verheißene Land hineinziehen. Also so von der Orientierung. Gut, dann sind wir soweit und jetzt gucken wir uns den zweiten Teil. Da sind wir mittendrin. Richtig? Ich hoffe, ihr könnt euch noch ein bisschen erinnern. Was haben wir bisher gemacht? Wir haben uns den Aufbruch angeschaut. 4. Mose 10, die Verse 11 bis 28, der Aufbruch und diese Dreitagesreise in die erste Ruhe. Ich liebe all diese Vorbilder und Zeichen, die uns da gegeben sind, wie man in die wahre Ruhe hineingekommen, wie der Christus 3 Tage vorausgegangen ist in die Ruhe und uns damit hineingeht in die wahre Ruhe. Nach 3 Tagen hat er diese, also sag ich mal, 3 Tage ist er vorausgegangen, um uns diese Ruhe zu ermöglichen. Wisst ihr, welche 3 Tage? Ja? Sein Tod, gell? Jawohl. Da bekommen wir schon einen ersten Hinweis. Ich habe Philipp in der stillen Zeit vorgestern, glaube ich, in Hosea gelesen haben wir, so eine präzise Angabe, nach 2 Tagen und am 3. Tag wird er sie wieder aufrichten. Also sogar in dieser Präzision, nach 2 Tagen tot und am 3. Tag, nicht nach nur 3 Tagen, sondern an diesem 3. Tag wird er sie wieder aufrichten. Also eine ganz präzise Angabe haben wir da. Also, dann haben wir uns angeschaut, die ersten Prüfungen. Es begann mit dem Manna. Und auch da haben wir gesehen, dass es hier um ist, wenn es heißt, und sie haben Christus versucht. Die haben gesagt, dieses blöde Manna, das ist uns zu viel. Ich kann mich erinnern, immer wieder an solchen Aussagen, immer nur Christus, Christus, Christus. Aber immer nur Christus, das ist zu viel. Es gibt noch viele andere Dinge. Christus ist ja schon okay, ab und zu das Manna ist schon gut, aber immer nur Christus, das ist zu viel. Ja. Überall sieht man nur Christus. Man geht morgens raus, nur Christus. Ach, fade. Man guckt in die Nahrung des Wortes Gottes und man sieht nur Christus. Und das ist, nein, wir brauchen auch ein bisschen was anderes. Ja. Eine schöne Geschichte, eine gute Erbauung, eine nette Begebenheit. Das Manna ist zu viel, die erste Prüfungen. Und sie versuchen ihn und sie prüfen ihn und hadern und mögen das nicht. Verwerfen das Manna. Wer weiß, wo es steht, wo, als Jesus gesagt, ich bin das Manna, das vom Himmel herabkommt? Ein Buch wäre schon gut. Johannes ist gut. Johannes Evangelium ist gut. Wer weiß noch das Kapitel? Ich will nicht bloßstellen, nur euch ermutigen und motivieren. Kapitel 6, genau. Ja. Okay. Genau. Und dann, das haben wir uns, glaube ich, auch angeschaut, richtig? Und dann haben wir uns eine weitere Prüfung angeschaut, die einfach den Unglauben und den Ungehorsam offenbart hat. Und das war die Geschichte im Aufstand gegen Mose von Miriam und Aaron. Ich glaube, damit haben wir sogar geendet, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Ne? Sind wir schon weiter gewesen, ja? Aber nur Anfang. Okay, also. Da war der Aufstand gegen Mose und Miriam. Und dann dieses, Mose, bist du der Einzige, zu dem Gott redet? Und Miriam, als die dann nach vorne geht und, darf ich so sagen, ihren Beitrag zur Emanzipationsbewegung dazu tut. Und trotzdem in der alle Ausgewogenheit müssen wir das anschauen. Miriam war eine Prophetin. Das heißt, Gott hat auch zu ihr geredet und Gott hat durch sie geredet. Und nicht nur den Männern, so das ist nicht, das hat nichts mit Wertigkeit und Fähigkeit zu tun, aber das hat was mit dem Auftrag zu tun. Das haben wir uns angeschaut. Jetzt zu wem sollte Miriam ihren prophetischen Dienst tun? Zu den Frauen. Und sie sagen den Frauen zu. Ja, 2. Mose, glaube ich, 15. Und sie sagen den Frauen zu. Genau, das ist der Auftrag von Miriam gewesen. Aber nur immer Frauen ist auch immer blöd. Es gibt auch ein paar Männer, denen würde man auch gerne ihre Meinung sagen. Also, Mose, wieso nur du? Ich bin auch eine Prophetin, kann ich auch sagen. Aaron, komm mit. Aaron ist doch auch nicht schlecht. Aaron lässt sich da immer wieder, der arme Kerle, irgendwie tut er mir leid. Ist egal, ob das Volk oder die Schwester lässt sich da immer mit hineinziehen in den Aufstand. Muss immer auch ausbaden. So, und Aaron geht da mit und gibt es eine Rebellion und Gott weist sie stark zurecht. Und jetzt Kapitel 13, 4. Buch Mose, gehen wir damit hinein. Ich hoffe, jetzt seid ihr angekommen nach der Sommerpause, dass ihr mit mir wieder im 4. Buch Mose seid. jetzt müsst ihr mir kurz helfen, wie weit sind wir da gekommen? Ich habe gedacht, dass wir eigentlich nur das behandelt haben. Sonst starte ich einfach da. Ich nehme euch wieder da hinein. Also, wir sind bei hier unten. Ihr versteht, warum ich das so hier gemacht habe. Ich habe einfach den Inhalt in Kästchen gefüllt, dass man auf einen Blick einfach hat, was gibt es da alles also, in dem vierten Buch Mose, beziehungsweise in dem Teil. Ich habe es einfach, es geht so in der Reihenfolge, also so wie Schlangenlingen-mäßig. Aber das ist einfach so mal der Inhalt. Also wir sind jetzt bei der Sendung der Kundschafter. Jetzt guck mal, sie sind gerade gestartet, die haben die ersten Lernerfahrungen gemacht, den Aufbruch haben sie hinter sich, das Manna ist ihnen gegeben, sie haben schon darüber gemurrt und an der Leitung haben sie schon gezweifelt. Also gerade, das sind die ersten Erfahrungen gemacht und jetzt stehen sie schon davor und dürften eigentlich schon hineinziehen, okay? Also die 40 Jahre sind noch nicht rum. So, in gewisser Weise haben sie noch nicht mal gescheit angefangen. Und jetzt stehen sie da, schaut mal Kapitel 13, Vers 1. Und der Herr redet zu Mose und sprach, sende dir Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften. Also jetzt sind sie da, guckt euch das Land an, kundschaftet das Land aus, schaut euch das Land an. Ich glaube, ja genau, ich glaube, das haben wir schon durchgenommen, gell? Haben Sie also, wie weit sind wir da gekommen? Ah, okay, das haben wir uns angeschaut. Voll gut. Super, da kann ich weitergehen. Darf ich euch noch ein, zwei Sachen kurz zeigen? Oder ein? Ja, oh, das ist gut. Das ist eine präzise Angabe für mich. Das ist gut. Also, Sie gehen los, dann werden alle genannt, für jeden Stamm wird ein Kundschafter gesandt. Die zwei berühmten, die wir kennen, sind wer? Ganz genau. Aus welchen Stämmen kommen sie? Juda und Ephraim. So, mittlerweile wissen wir, warum Juda, gell? Und wer kommt aus Juda? Jesus, ja. Das ist richtig. Und welcher Kundschafter kommt aus Juda? Kaleb. Das hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Ich hätte natürlich jetzt Josua aus Juda erwartet, gell? Jeschua. Oder Hoshea, wie er zuerst hier genannt wird. Schaut mal, in 13,8 heißt er dann. Für den Stamm Ephraim, Hoshea, der Sohn des Nuns. Das ist eine andere Übersetzung oder andere Form, Benennung von Josua. Und eine Ableitung des Namens Jesus, also Jeschua, genau. Und aus Juda kommt Kaleb und aus Ephraim kommt Sohn des Nuns. Juda ist für uns klar von der Stellung her, vom Stamm her. Aber was ist mit Ephraim? Kennt ihr Ephraim? Manasse und Ephraim, ganz genau, das sind die zwei Söhne von wem? Von Josef. Das heißt, Josua, der später der Führer des Volkes Israels wurde und sie ins verheißene Land hineingebracht hat, ist ein Nachkomme von Josef. Genau, aus dem Stamm Ephraim. Und dieser Stamm Ephraim hat eine ganz besondere Rolle in Israel und wird oft auch in diesem Zusammenhang erwähnt. Für mich war das spannend zu sagen, warum Ephraim und warum Josua aus Ephraim, was ist mit diesem Stamm? Ich möchte euch kurz da ein paar Informationen weitergeben. Ja? Geht man mir ganz kurz in Hosea nochmal. Also eine Hand bleibt oder ein Lesezeichen für das Buch Mose, da kommen wir wieder zurück. In Hosea, in den Prophet Hosea nach Daniel. Kommt der erste kleine Prophet. In Kapitel 5. Ich möchte euch exemplarisch was kurz zeigen. Ab Vers 8. Da heißt es, stoß ins Horn, zu Gebär, in die Trompeten zu Rama, erhebt Kriegsgeschrei in Bet Aven. Der Feind ist hinter dir her, Benjamin. Ephraim wird zur Wüste werden am Tag der Züchtigung. Über die Stämme Israels habe ich Zuverlässiges verkündigt. Die Obersten von Juda sind geworden wie solche, die die Grenzen verrücken. Und sie schütte ich meinen Grimm aus wie Wasser. Unterdrückt ist Ephraim, zerbrochen das Recht. Den eilfertig lief es den nichtigen Götzen nach. Und ich bin wie einer für Ephraim und wie Eiter für Ephraim und wie Faulnis für das Haus Juda. Ephraim sah seine Krankheit und Juda sein Geschwür. Da ging Ephraim nach Asu und sandte hin zum König und so weiter. Und es geht immer weiter in der Abwechslung, Vers 14, denn ich bin wie ein Löwe für Ephraim und wie ein Junglöwe für das Haus Juda. Und Kapitel 6, Vers 4, was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Juda? Also immer wieder bei den Propheten, wenn Gott sein Volk anspricht, und dann, es fällt auf, wenn man hinguckt, er spricht zu Juda und er spricht zu Ephraim. Und als ob Ephraim eine ganz besondere Stellung bekommt. Zwei, drei Gedanken dazu, nur dass wir da auch da, wenn wir schon dabei sind, das mitnehmen. Ephraim repräsentiert die 10 Stämme Israels. Bitte? Ganz genau, Juda und? Also als Israel die Teilung erlebt hatte, ja, 2 Stämme, Südreich und 10 Stämme, Nordreich. Und für die 2 Stämme Südreich, nämlich Juda und Benjamin, sagt die Bibel, repräsentativ steht Juda, sagt immer von Juda vom Südreich. Und wenn es um die 10 Städte Nordens geht, dann steht das der Stamm Ephraim repräsentativ für die 10 Stämme. Das heißt, wenn hier heißt, für Ephraim und für Juda, dann heißt es nicht nur für die beiden Stämme, sondern hier spricht Gott über ganz Israel, aber er spricht von dem einen Teil, den kleineren Teil und von dem größeren Teil. Ephraim hat durch das Los ein Teil bekommen. Das liegt Manasse, dann kommt Ephraim und dann glaube ich, was liegt oberhalb, weiß ich nicht mehr genau. Könnt ihr genau in der Bibel hinten anschauen. In Ephraim lag Samaria. Das war die Hauptstadt der damaligen 10 Stämme. Und Ephraim repräsentiert die 10 Stämme von Israel. Das ist das eine. Also wenn wir bei den Propheten lesen, dann wissen wir, und Ephraim bekommt eine ganz besondere Stellung, einen ganz besonderen Platz so unter den Stämmen Israels. Ich möchte euch ganz kurz hineinnehmen, und zwar 1. Mose 48. Also aus welchem Stamm eigentlich Josua kommt, gell? Juda wissen wir, was wir für eine Linie haben. 1. Mose 48. Wir sind am Ende vom ersten Buch Mose da. Da habe ich noch gutes Tempo gehabt. Wir sind über diese Dinge einfach gut schnell drüber, ohne hängen zu bleiben. Jetzt wird es mir zum Verhängnis, all diese Informationen. Muss ich ein bisschen immer nach und nach holen. Also 1. Mose 48 haben wir den Segen Jakobs, der eben über Ephraim und Manasse spricht. Ihr kennt bestimmt die Begebenheit. Ich habe sie, zum ersten Mal habe ich sie als Kind in einem Film gesehen. Also in dieser Verfilmung Abraham, glaube ich, war das oder so. Da gibt es diese Stelle, wo Jakob die Ephraim und Manasse segnet und wie Josef die beiden Söhne dahin bringt und die haben so ganz geschollenen Glatzen nur hier oben und ein ganz langes Haar. Da dachte ich, wie kann man nur so rumlaufen? Das ist mir als Kind alles hängen geblieben. Und ich weiß nur die Szene, wie er sie hinbringt an den Händen und dann so hinstellt für Jakob und er dann so macht. Und sie kreuz übersehen, nur Josef eingreift und sagt, nee, nee, nee. Und Jakob sagt, nee. So, das ist so, als Kind habe ich dieses Bild immer noch vor Augen. Das, was da verfilmt worden ist, hier haben wir das im Text. Ich lese ab Vers 1 kurz hinein. Und es geschah nach diesen Dingen, dass man dem Josef sagte, sieh, dein Vater ist krank. Da nahm er seine beiden Söhne, Manasse und Ephraim. So, und hier wird auch von der Rangordnung zuerst Manasse genannt, weil Manasse der Erstgeborene ist. und dann Ephraim. Und dann bringt er sie zu Jakob und schaut mal ab Vers 5. Und nun sagt Jakob, deine beiden Söhne, die dir im Land Ägypten geboren wurden, bevor ich zu dir nach Ägypten kam, sollen mir gehören. Also Jakob sagt, das sind jetzt meine Söhne. Er adoptiert sie. Und in dem Moment, wo er sie adoptiert, gehören sie zum Volk Gottes, werden als vollwertige Stämme geführt und bekommt das Recht. Und vor allem, schaut mal Vers 6, aber deine Kinder, die du nach ihnen gezeugt hast, sollen dir gehören, nach den Namen ihrer Brüder sollen sie genannt werden, in ihren Erbteil. Sie werden Miterben werden. Und das ist schon ehrlich, ganz herrlich, weil Josef, ein Nachkomme Jakobs, und dann Manasse und Ephraim sind ja von Josef, und Josef hat sie gezeugt mit, wie hieß die? Ich habe sie mir notiert, mit der Asnat. Das war eine Ägypterin, eine Tochter Pharaos. Das heißt, Manasse und Ephraim waren keine reine Juden. Die waren ein Mischvolk. Und interessant, Samaria war später ein Mischvolk. Und Ephraim ist ein Mischvolk gewesen. Und per Definition sogar von ihrer Geburt an stand Ephraim für ein Mischvolk. Aus Juden und Heiden. Ein Mischvolk. Und Jakob sagt, sie sollen mir gehören und sie sollen nämlich was? Auch miterben. Voll gut, gell? Schon da werden sie mit hineingenommen und werden da genau gleichwertig behandelt und empfangen in gleicher Weise das gleiche Erbe und haben Anteil an gleichen Nähen. Aber jetzt schon mal Vers 5. Und dann heißt es, sollen mir gehören. Und jetzt guck mal, Ephraim und Manasse sollen mir gehören wie Ruben und Simeon. Also Vers 5 am Ende. Als Josef sie bringt, heißt Manasse und Ephraim. Als Jakob redet, sagt er Ephraim und Manasse. Also bei Jakob ist eine andere Reihenfolge. Also dann geht's los. Jakob soll sie segnen und erzählt das. Und das ganz, da gibt es viele gute, herrliche Informationen. Aber ich lese ab Vers 13. Und Josef nahm sie beide, Ephraim und mit seiner Rechten zur Linken Israels und Manasse mit seiner Linken zur Rechten Israels. Also Israel, jetzt kommt er mit den Namen Jakobs. Und was dahinter steckt, der Überwinder, der die Sünde bekannt hat, der zu Gottes Kämpfer geworden ist und der Gott gehört, all das steckt dahinter. Und dann nimmt er also zur Israels Seite, mit seiner Rechten, und legte sie auf Ephraim Kopf, obwohl er der Jüngere war. Da streckte Israel seine Rechte aus und legte sie auf Ephraim Kopf, obwohl er der Jüngere war. Und seine Linke auf Manasses Kopf, er legte seine Hände über Kreuz. Denn Manasse war der Erstgeborene, und er segnete Josef und sprach, der Gott, von dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gelebt haben, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag, der Engel, der mich vor allem Übel erlöst hat. Auch schöne Formulierung, gell? Der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat. Der Engel Gottes, segne die Knaben, und in ihnen werden mein Name genannt und der Name meiner Väter Abraham und Isaak. In ihnen und in dieser Nachkommenschaft wird mein Name genannt werden. Darf ich so sagen, in den Heiden da, in den Ägyptern da, wird mein Name genannt werden. Sie sollen Miterben werden. Schon Wahnsinn, gell, was da. Und warum sage ich das? Jakob wusste Dinge, von denen Josef keine Ahnung hatte, weil Gott ihm damals schon es offenbart hat: den Segen, in dir werden gesegnet. Und dann ging der Segen Abraham, Isaak auf Jakob. Und jetzt gibt Jakob diesen Segen weiter: in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Und dann Vers 18: Und Josef sagt zu seinem Vater, nicht so mein Vater, denn dieser ist der Erstgeborene. Lege deine Rechte auf seinen Kopf. Aber sein Vater weigerte sich und sprach, jetzt, das mag ich, ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es. Papa, das stimmt nicht. Der muss segnen, das ist der Erste, das ist der Zweite. Du machst ja das Falsche, ist blind gewesen, du hast es nicht richtig verstanden. Und Jakob sagt, mein Sohn, ich weiß doch. Ich weiß, wer ist der Erste, wer ist der Zweite und ich weiß, was ich mache. Das ist nicht nur so, ja, da ist halt etwas passiert, Jakob hat einen Fehler gemacht, war halt alt, nachhinein, aber hat Gott so wunderbar daraus geführt und wir können was lernen. So wie oft man mit alten testamentlichen Geschichten umgeht. Sie haben halt Dinge getan und Dinge erlebt, man hat keine Ahnung, und die haben halt nicht gewusst, was sie da getan haben, aber wir wissen, warum das getan haben. Nein, nein, nein. Jakob sagt, ich weiß, was ich tue. Auch er wird zu einem Volk werden und auch er wird groß sein, jedoch wird sein jüngerer Bruder größer sein als er und seine Nachkommenschaft wird eine Fülle von Nationen werden. Also hier bekommen wir die Information, dass, da vorne.
Nur langsam.
Ja, kein Problem. Alles gut. Hier bekommt Ephraim das Erzgeburtsrecht. Er wird vorangestellt und beide werden aber in das Volk Gottes eingepropft, könnte man sagen, und gleichwertig behandelt. Ich finde das herrlich, gleichwertig behandelt. So, eine weitere Stelle, die ich euch zeigen möchte, was dieses Erzgeburtsrecht ausmacht. Jeremia 31, Vers 9. So, wo unser Josua herkommt, wer das Volk Israel dann geführt hat. Jeremia 31, Vers 9, ich hoffe, ich habe es mir. Da kommt die herrliche Verheißung des zukünftigen Heils in Jesus Christus. 31, genau, Jeremia 31. Dann ist die Rede von der ewigen Liebe, die Gott, mit der Gott geliebt hat und so weiter. Und dann ist die Rede vom Rest Israels. Ich lese ab Vers 7, okay? Denn so spricht der Herr, jubelt über Jakob mit Freuden und jauchzt über das Haupt der Nationen. Verkündigt, Lob singt und sprecht, gerettet hat er sein Volk. Den Rest Israels, siehe, ich bringe sie herbei aus dem Land des Nordens und sammle sie von äußersten Ende der Erde. Unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende, sie alle zusammen, als eine große Volksversammlung, kehren sie hierher zurück. Mit Weinen kommen sie, unter den Flehen führe ich sie. Ich bringe sie zu Wasserbächen auf einem ebenen Weg, auf dem sie nicht stürzen, denn ich bin Israel wieder zum Vater geworden und Ephraim ist mein Erstgeborener. Jetzt ist Wort des Heils und des Segens auf einem neuen Weg, das ist der Weg in Christus, der Gerechtigkeit und all diese herrlichen Verheißungen und der Weg der Buße, die werden mit Weinen kommen aus allen Himmelsrichtungen. Hier geht es nicht um die Sammlung Israels hier, 45 nach im Jahr 45 der Staatsgründung und dann, dass alle jetzt dahin gehen. Davon ist hier nicht die Rede. Das ist nicht diese Sammlung. Das ist die Sammlung von ganz Israel, ganz Gottes Israel, von ganzen Enden der Erde. Und dann heißt, und Ephraim ist mein Erstgeborener. Der darf jetzt erben. Und Ephraim ist ein Mischling. Ephraim kommt aus den Nationen, ist ein Ägypter zu einem Teil. Seht ihr das, wie diese Dinge da schon als Vorschattung vorausgehen? Das andere ist, vom Ephraim heißt, er ist der Erstgeborene, obwohl er rein rechtlich nicht der Erstgeborene war. Der Manasse war der Erstgeborene. Und ihr könnt sehen bei Gott immer wieder, es wird immer der Zweite erben und der Zweite gilt als der Erste. Nicht der Erste, sondern der Zweite. Gott dreht es immer um. Jakob und Esau, und ihr findet das immer und immer wieder, dieses Umkehren des Erstgeburtsrechts. Und das heißt, es erbt immer der Zweite. Und der jetzt ein Erbe wird und sogar an die erste Stelle gestellt wird, ist Ephraim. Und nicht nur, Freunde, nicht nur an die erste Stelle zwischen Ephraim und Manasse, er wird an die erste Stelle gesetzt von ganz Israel. Und das ist ja nicht erstaunlich, gell? Eine Stelle zeige ich euch noch. Erster Chronik 5. Also 1. Chronik 5, Abvers 1. Und die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels. Denn er war der Erstgeborene, weil er aber als das Lager seines Vaters entweiht hatte, wurde sein Erstgeburtsrecht den Söhnen Josefs und des Sohnes Israels gegeben. Seht ihr das? Ja. Wer hat eigentlich das Erstgeburtsrecht bekommen, nachdem Ruben verworfen wurde? Ephraim. Josef, also in Josef, die Söhne Josefs. Wahnsinnig, die ganz letzte wurde als ganz erste Stelle gestellt. Das ist bei Gott. Die Ersten werden die Ersten sein und die Letzten die Letzten sein. Schaut mal, das geistliche Prinzip, wie es sich bis in solchen Neben, also wo man denkt, ja okay, dann wird er nach vorne gestellt. Und dann heißt das, aber das, jetzt haben wir hier eine geschichtliche Wahrheit und eine geistliche Wahrheit. Aber der Christus kommt doch nicht aus Ephraim, gell? Das ist doch unser Denken, oh Mann, hier stimmt was nicht. Mit dem Kaleb und so. Das ist, und jetzt schaut mal, was da steht. Und er wird nicht nach, ich lese es nochmal, das ist so gut. Und die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels, denn er war der Erstgeborene, weil er aber das Lager seines Vaters entweiht hatte, wurde sein Erstgeburtsrecht den Söhnen Josef, des Sohn Israels, gegeben. Und er wird nicht nach der Erstgeburt mit, Entschuldigung, und er wird nicht nach der Erstgeburt im Geschlechtsregister eingetragen, denn Juda hatte die Oberhand unter seinen Brüdern und aus ihm kommt der Fürst. Wow. Also rein rechtlich so, heißt, der Letzte wurde der Erste, das Erstgeburtsrecht wurde übertragen, aber nicht eingetragen, weil eigentlich behielt Juda immer noch die Oberhand. Weil aus Juda kommt der wahre König, der wahre Hirte, der wahre, der das Volk Israel weiden wird. Aus Juda kommt nämlich der Fürst. Und wer ist dieser Fürst? Das ist der Fürst, das ist der Davidit, das ist der Messias, der Nachkomme. Herrlich, gell? Also für mich herrlich. Es sind solche Kleinigkeiten, solche Feinheiten. Also, wenn wir jetzt vor der Pause ganz kurz nochmal ins 4. Buch Mose zurückgehen, warum sage ich euch das? Bei mir ist es so, ich lese das nochmal, dann lese ich Juda, aus Juda kommt Kaleb, dann denke ich, ich hätte natürlich gerne Josua bei Juda eingesehen, dann frage ich mich, warum? Und dann bei Ephraim kommt Josua, dann denke ich, warum Ephraim? Was ist mit Ephraim? Und dann geht man dann ein bisschen hinterher und merkt, da öffnet sich wieder ein Feld, in dem wir forschen können, dass uns wieder herrliche Informationen auch über den Heilsplan Gottes und über sein Wirken uns hineingibt. Was wir hier haben ist, und ich fasse es euch kurz zusammen, der gerettet wird, hineinkommen wird in das verheißene Land, überleben in dieser Prüfung, sind nur wenige. Und die aus der ersten Generation sozusagen, wer wird da bewahrt? Nur zwei. Das ist Josef und Kaleb. Aber aus welchen Stämmen kommen sie? Juda und Ephraim. Und das bedeutet, aus wem kommt der Rest? Aus Juden und Heiden und aus ganz Israel. Nicht nur aus den zwei Stämmen Juda und Benjamin, sondern auch auf Ephraim. Und Ephraim steht für die anderen 10 Stämme. Und hier geht es nicht um eine nationale Zugehörigkeit. Hier geht es um die Wahrheit, das war das ganze Israel, was in Römer Kapitel 11, und so wird ganz Israel gerettet werden. Und Gott nimmt aus diesen 12 Kundschaftern, die dann hineingehen, wir werden uns gleich anschauen, was sie dann sagen und tun und machen, und er nimmt aus denen und zeigt, ich habe mein Volk da auch, ich habe da welche, die glauben, ich habe meinen Rest unter Juda und ich habe meinen Rest unter Ephraim. Ich finde das herrlich. Mit dieser Herrlichkeit für mich, eine Pause, Herrlichkeit für euch.